sexueller Missbrauch an jungen Kameraden. Opfer enttäuscht von der Aufarbeitung. Wir sprechen über einen Prozess im Landgericht Meiningen, aber wir wollen viel mehr darüber sprechen, was die Opfer im Anschluss gesagt haben, was sie kritisiert haben. Das kommt bei uns nicht so oft vor, weil Opfer nicht so oft erstens mit uns sprechen und zweitens wir ja immer über die Prozesse an sich sprechen. Aber in diesem Fall haben wir mit den Opfern gesprochen und es ist ein Fall, der mal wieder für Kopfschütteln sorgt und bei dem viele Dinge aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar sind. Wir sprechen darüber und das wie immer in unserem Podcast Angeklagt. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen von uns eine neue Folge. Schreiben können Sie uns an angeklagt@mdr.de und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Und bei mir ist auch Bettina Ehrlich, unsere Korrespondentin aus Südthüringen. Hi Bettina, grüß dich.
Servus.
Und du bist aus einem ganz bestimmten Grund dabei, weil uns geht es heute um einen Prozess im Landgericht Meiningen. Und es ist der Vorwurf sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Es gibt ein Urteil und Bettina ist heute mit dabei, weil sie mit den Opfern im Anschluss gesprochen hat und da haben sich Sachen aufgetan, die wir hier besprechen wollen. So. Aber Conny, ich würde vorschlagen, wir machen das ein bisschen chronologisch, weil es war Prozessauftakt, Landgericht Meiningen und da warst du dabei. Vielleicht erzähl doch erstmal, worum geht's uns in diesem Fall, in diesem Prozess?
Es geht in diesem Prozess tatsächlich um den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Das heißt, das sind nicht Kinder, sondern das sind Jugendliche. Aber das ist halt strafbar, wenn jemand für die verantwortlich ist. Und also ich finde es tatsächlich, sage ich jetzt schon mal, ein bisschen traurig, weil es geht nämlich um die Feuerwehr. Es geht um jemanden, der Ortsbrandmeister war und einen, ich sag mal, jungen Feuerwehrmann, also so abgepasst hat und gesagt hat, wir können schon im Indikativ bleiben, weil es gibt schon ein Urteil, den so abgepasst hat und ihm die Hose aufgemacht hat und gesagt hat, lass mich doch mal anfassen und das Gleiche soll er dann ja noch eine Stufe höher gemacht haben, weil er auch auf einer Rettungswache gearbeitet hat. Da wollte jemand ein Praktikum machen und den hat er dann sozusagen mit dem Auto ein bisschen rumgefahren und hat sich, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, einen runterholen lassen. Das hat derjenige dann auch gemacht, weil er dieses Praktikum unbedingt haben wollte. Und dann hat ein dritter Vorwurf ist, dass er, der Angeklagte, ein 44-Jähriger, den beiden und noch einem dritten Fotos von sich geschickt haben soll. Und zwar sehr intime Fotos und das unaufgefordert. Und wenn man das unaufgefordert macht, dann sind das pornografische Darstellungen, die man da unaufgefordert jemanden schickt. Das ist auch verboten. Das alles ist angeklagt.
Also mehrere Fälle und das erstreckt sich auch über einen gewissen Zeitraum, ne?
Oh ja, und das liegt vor allen Dingen schon sehr, sehr lange zurück, und zwar 2009 bis 2012 und dann nochmal ein bisschen später. Der Prozess hat schon mal vor 2,5 Jahren angefangen, da war dann klar, man braucht Nachermittlungen und deshalb sind wir erst jetzt sozusagen dabei, das zu verhandeln. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Opfer erst sehr spät Anzeige erstattet haben. Das wird die Bettina nachher noch, glaube ich, viel besser erzählen können, als ich das mitbekommen habe bei Gericht. Mein Part ist halt im Gerichtssaal und da muss ich jetzt gleich mal sagen, da war im Vorfeld schon klar, dass die Verteidigung von einer Intrige gesprochen hatte während der Ermittlungen. Und als der Angeklagte dann gefragt wurde, ob er sich zu den Vorwürfen äußern will, da ging es ganz schnell, weil da hat der Verteidiger gesagt, höchstpersönliche Lebensumstände, es geht um das, um was sehr, sehr Intimes. Er beantragt den Ausschluss der Öffentlichkeit. Vorher hat er allerdings noch gesagt, dass das Verfahren für seinen Mandanten extrem belastend sei.
Und hat er denn der Verteidiger auch gesagt, okay, Ausschluss der Öffentlichkeit, aber wollte der Mann denn was sagen und hat er dann was gesagt?
Ja, der hat dann sogar sehr, sehr lange ausgesagt. Wir waren dann natürlich alle draußen. Ich muss mal ehrlich sagen, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir da rausfliegen. Das geht uns einfach nichts an. Weil es ja auch zum Schutz derer, die da missbraucht worden sind. Und es ging dann Mittag, der Prozess ging früh los, Mittag wurde die Öffentlichkeit wieder zugelassen, allerdings sozusagen war dann gleich Mittagspause und es wurden weitere Zeugen gehört im Verlaufe des Verfahrens. Und das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass es kein volles Geständnis gab. Am zweiten Verhandlungstag gab es dann tatsächlich doch ein Geständnis Es gab dann allerdings den Hinweis der Richterin, die gesagt hat, also das muss dann aber auch ein Geständnis sein und nicht wieder, naja, wegen der Intrigen gebe ich das jetzt zu oder so, sondern es war dann ein Geständnis. Es gab 1,5 Jahre auf Bewährung. Da muss man dazu sagen, dass da natürlich dieser wahnsinnig lange Zeitablauf wieder eine ganz große Rolle gespielt hat bei der Strafmilderung. Und das Urteil ist auch sofort rechtskräftig geworden.
Wir sind hier im Südthüringer Raum, ländlich geprägtes Bundesland. Und da kann ich mir schon vorstellen, das wird auch nochmal ein Thema sein, aber dass ja so Leute aus der Feuerwehr natürlich auch in Orten vernetzt sind. Die kennen Leute, jeder kennt sich, jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Hat das auch in der Atmosphäre beim Prozessauftakt eine Rolle gespielt? Also einfach gefragt, war es da voll, war es da ein bisschen murmelig?
Es waren Leute da und die waren ganz wenig Leute da, aber die saßen an ganz verschiedenen Ecken dieses großen Zuschauerraumes. Und die einen, zwei haben dem Angeklagten mehrfach zugelächelt und einer saß so ein bisschen hinten. Ich laufe jetzt nicht zu jedem Zuschauer hin und frage ihn, was wollen Sie hier? Aber da war schon mal eine größere Distanz auch erkennbar. Ich sag's jetzt mal so, ich glaube, und das kann Bettina, glaube ich, besser beschreiben, da, wo sich die Sache abspielt, ich glaube, da ist nichts mehr anonym gewesen.
Und gleich hören wir, was in dem Ort los war, was die Opfer gesagt haben. Und das machen wir mit unserer Reporterin Bettina Ehrlich. Die kennt sich in der Region aus, die ist vor Ort und deshalb besprechen wir das mit ihr gleich. Bevor wir in unserem Prozess und in unserem Fall weitergehen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch und für Sie, denn wir gucken ja alle gespannt auf die Politik. Und bei vielen politischen Debatten ist es auch nicht immer ganz leicht, den Überblick zu behalten. Ist ja wirklich viel los aktuell. Und der Podcast Wahlkreis Ost, der beobachtet das politische Geschehen und der gibt auch Orientierung. Nicht immer bierernst, aber immer perfekt zusammengefasst von den Kollegen Anja Meyer und Malte Pieper. Die richten ihren Blick besonders auf den Osten. Welche Rolle spielen ostdeutsche Themen in der Bundespolitik? Welchen Einfluss haben ostdeutsche Politiker auf das Geschehen an der Spree? Und was macht eigentlich dieser ganze Politikzirkus mit den Menschen im Osten? Also hört gerne mal rein. Wahlkreis Ost liefert alle 2 Wochen, immer freitags, interessante und überraschende Einblicke in die Bundespolitik und zeigt auch, wie der Osten tickt. Ist ja doch ein bisschen anders als im Westen. Den Podcast, den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß dabei. Und wir bleiben im Osten, sind in Thüringen und wir sind dabei, darüber zu sprechen, über einen Prozess, in dem ein Mann von der Feuerwehr zu 1,5 Jahren auf Bewährung verurteilt wurde, weil er junge Kameraden sexuell missbraucht hat. Wir sind bei unserer Regionalreporterin Bettina Ehrlich. Du hast dich im Umgehört. Was wurde dir erzählt, als das rauskam und als das Urteil gesprochen wurde?
Gibt es jetzt mal so weiter, dass ganz, ganz viele sich tatsächlich auf den Hintern gesetzt haben, als sie dann gemerkt haben, um wen es sich da handelt, nämlich um einen Retter. Du hast so ein Gefühl von diesem Mann, dass das so ein ganz, ganz, ja, lieber ist. Der ist oft in der Presse gewesen als Rettungsnotfallsanitäter, auch als Feuerwehrmann. Und ganz viele, mit denen ich dann gesprochen habe, die waren völlig von den Socken, dass er jetzt verurteilt worden ist wegen dieser Taten. Also niemand hat sich das so regelrecht vorstellen können.
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, das ist ja das, wofür er verurteilt wurde. Und danach ging es, ja, ich will nicht sagen, ging es erst richtig los, beziehungsweise danach kam Kritik. Und zwar, du hast mit den Opfern gesprochen. Haben die sich da an die Öffentlichkeit gewandt oder wie lief das ab?
Naja, weil hier in der Region ja jeder jeden kennt, bin ich angesprochen worden von einem der Opfer. Und der hat gesagt, ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, der hat gestanden, damit er nicht in den Knast wandert. Und hätte man ihm das nicht nachweisen können, hätte er das nicht getan. Also so diese Meinung hatte dieses Opfer von ihm, weil er einfach seit Jahren versucht hat, so sagt er, diese Taten auch in diesem Rettungsdienst anzugeben, anzumelden oder zu sagen, da passiert was. Und ihm sei nie geholfen worden, ihm sei nie geglaubt worden.
Also das ist dann wirklich auch Vorwürfe, die dann
massive
Vorwürfe, auch von anderen dann dementsprechend. Genau. Und da ging es dann darum, dass eben man den nicht geglaubt hat.
Der hatte offensichtlich so ein Standing in diesem Rettungsdienst und auch bei der Feuerwehr, dass man sich gesagt, das kann nicht sein, dass dieser Mann solche Taten begeht. Das ist echt erschreckend. Also ich empfand das als sehr erschreckend. Und dann hat sich das nächste Opfer gemeldet, dann das nächste. Und dann haben sich auch ein paar ehemalige Mitarbeiter des Rettungsdienstes gemeldet, die gesagt, genau so war das. Wir sind dann sogar mundtot gemacht worden mit anderen Vorwürfen, so ungefähr. Wir haben dann eine Abmahnung bekommen, bloß dass dann Ruhe ist, dass man über diese Vorwürfe nicht mehr redet.
Das heißt, da wurde auch Druck aufgebaut.
Offensichtlich. Also auch der Rettungsdienst, mit dem habe ich natürlich auch gesprochen, und die sagen, mit den Opfern sei schon geredet worden, also es habe Gespräche gegeben, aber so im Nachhinein müssen wir schon gucken, sind wir den Opfern tatsächlich gerecht geworden? Was müssen wir künftig tun? Also da gibt es zumindest jetzt einen Anlass umzudenken oder dann mit den Opfern nochmal zu reden und zu sagen, wie können wir sowas verhindern, dass sowas nochmal passiert. Also einer dieser Mitarbeiter der Rettungswache hat zum Beispiel auch gesagt, dass Hospitanten und Praktikanten immer mit ihm unterwegs gewesen seien. Also er hat sich die immer ins Auto geholt, ist mit denen unterwegs gewesen, und im Rettungsdienst haben sich andere darüber gewundert, warum fährt der mit den Jungs da durch die Gegend, wenn doch wir den Auftrag haben, die auszubilden. Also da muss es schon Sachen gegeben haben, und es hat offensichtlich keiner sehen wollen und hören wollen. Und eins der Opfer hat den Mann beschrieben als so ein Rattenfänger. Ja, der es sich so darstellen konnte, und gerade in so einem Metier kannst du dir ja kaum vorstellen, dass der solche Taten begeht, wenn der schon so angesehen ist.
Und klar, und natürlich auch eine große Vertrauensperson eigentlich sein soll. Conny, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass das, was Bettina gerade sagt, das höre ich natürlich sehr, sehr oft auch im Gerichtssaal, dieses, wenn Zeugen gehört werden, dass man sagt, das ist unvorstellbar, das kann der nicht gewesen sein. Insofern, ich höre es natürlich sehr oft aus familiärem Bereich, aus dem Bekanntenbereich, und hier ist es ja sozusagen, ich weiß gar nicht, ob das Wort juristisch richtig ist, auch so ein bisschen klingt, so ein bisschen nach Organisationsverschulden, weil man da jemanden nicht so geschützt hat, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich weiß nicht, Bettina, du hast mit den Leuten gesprochen, ich habe die ja nicht gehört als Zeugen, die sind, glaube ich, gar nicht vernommen worden aufgrund des Geständnisses, dass du mit 15, 16, wenn du was willst, natürlich nicht in so eine Truppe reingehst, wo sich alle kennen, wo alle Persönlichkeiten sind, und sagst, das und das ist mir passiert, sondern dass die eher sich schämen und denken, ich habe ja auch noch eine Mitschuld. Das ist immer so dieses Gefühl, und ich vermute, dass es in dem Fall ähnlich ist.
Na, einer der jungen Männer hat mir gesagt, das ist ein Feuerwehrmann, also der in so einer freiwilligen Feuerwehr da mit am Start war. Der hat gesagt, ich wollte unbedingt auch in der Feuerwehr bleiben, weil ich wusste, mir glaubt keiner. Deswegen hat er sich wirklich nicht getraut zu sagen, das und das ist mir passiert.
Also ich finde es immer noch erstaunlich, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, weil es scheinen ja auch trotzdem, die Opfer scheinen sich ja auch trotzdem an Menschen, sollen ja trotzdem Bescheid gesagt haben, dass da was passiert ist, und dieser Kreis, dieser Verbund, der da anscheinend herrscht, dass man das nicht glauben kann, das ist ja anscheinend wirklich eine starke Bindung sozusagen, dass man das einfach dann den Opfern nicht glaubt, also dass da einfach Verständnis dafür da ist. Ne?
Genau, also der Vorwurf besteht halt, dass die Unschuldsvermutung für den mutmaßlichen Täter damals, dass die höher gehangen worden ist, als eben den Opfern zuzuhören oder die Opfer zu schützen. Also im Rettungsdienst ist das immer noch ein bisschen besser gelaufen als dann in der Feuerwehr. Da ist irgendwie so gefühlt gar nichts passiert. Und das finden die Opfer halt, ich glaube, die Opfer hätten sich gewünscht, dass dann auch mal jemand sagt, wir reden mal miteinander. Lass uns nochmal drüber reden, und dass wir verhindern können, dass es sowas künftig nicht wieder passiert. Ich meine, Conny, ich weiß jetzt nicht, man kann es wahrscheinlich nie wirklich verhindern, aber man muss doch eine Möglichkeit schaffen können, dass sich Opfer melden können und sagen können, mir ist das und das passiert und mir wird geglaubt.
Ich kann da, wir hatten ja schon mal einen Trainer, der verurteilt worden ist, und da gibt's jetzt halt, da haben die Sportvereine haben da so einen Mechanismus aufgebaut, dass es halt eine Person gibt, an die du dich wenden kannst mit deinem mit dem, was dir passiert ist, also wo nichts Strafrechtliches dran hängt, weißt du, wo du einfach nur hingehen kannst, da ist die Schwelle einfach niedriger, weil klar ist, wenn ich zum Chef der Rettungswache gehe, zum Ortsbrandmeister konnten sie damals nicht gehen, das war der Angeklagte selber.
Ja, Rettungswachenchef ja auch.
Auch. Also wenn es da, wenn ich mich an jemanden wende, der in der Organisation was zu sagen hat, dann ist der verpflichtet, wenn der von solchen Vorwürfen erfährt, die Ermittler einzuschalten, die Staatsanwaltschaft. Und ich glaube, dass sich da manche scheuen, weil wer von uns hat schon so oft mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu tun? Es ist so extrem schambehaftet und wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Also für mich ist so ein Missbrauch also fast nichts Sexuelles, sondern eher einfach nur was mit Macht zu tun hat. Und dann suche ich mir möglicherweise, wenn ich Täter bin, nicht gerade so den selbstbewusstesten, stärksten aus. Mit dem ich sowas mache. Und deswegen ist so eine Instanz, so eine Ansprechperson, wo ich weiß, erstens, das Gespräch bleibt vertraulich und zweitens, die ist nicht verpflichtet, sofort zur Staatsanwaltschaft zu rennen. Ich glaube, sowas kann helfen.
So, das war jetzt schon etwas übergeordnet. Wir wollen aber nochmal zurückkommen und zwar auf die Gefühlswelt der Opfer nach dem Urteil und darüber sprechen wir dann auch gleich.
Na, die waren erstmal froh, dass er überhaupt verurteilt wurde, dass überhaupt ihm eine Schuld nachgewiesen wurde. Die haben nämlich gefürchtet, dass er mit diesem, dass es eine Intrige gegen mich durchkommt. Und es ist ja auch so eine Sache, 2 Jahre lang wurde ja nochmal nachermittelt, intensiver ermittelt, wie auch immer. Und offensichtlich hat sich der inzwischen Verurteilte da sehr sicher gefühlt. Und die hatten wirklich die Angst, dass er nicht verurteilt wird, dass er wieder rauskommt aus der Nummer.
Und da stelle ich mir dann auch vor, so einen langen Zeitraum dann nochmal zu warten. Ne? Eigentlich so steigt der Prozess und dann 2 Jahre Pause. Ich meine, für Opfer ist das wahrscheinlich dann auch nochmal so eine elendlange Wartezeit.
Naja, und mutmaßlich, also manche Opfer haben mir gesagt, die ersten Vorfälle gab es 2009. Aber das wurde nie so ganz nachgewiesen. Also das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Und manche Opfer sagen auch, die Dunkelziffer sei viel, viel höher. Der missbrauchten Minderjährigen oder Jugendlichen. Ich habe jetzt nochmal bei der Polizei auch nachgefragt, es haben sich jetzt aber keine Opfer weiter gemeldet, wo dann nochmal Ermittlungen vielleicht aufgenommen werden würden. Also aktuell gibt es das nicht.
Ich will kurz sagen, die Bettina bestätigt gerade das, was ich auch so oft erlebe, dass manchen Opfern gerade solcher Straftaten die Strafe egal ist. Hauptsache, es wird ihnen geglaubt und sie stehen nicht als Lügner da. Und das scheint ja hier auch so ein bisschen der Fall zu sein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall, ja.
Ich muss mal ganz naiv auch fragen, ich meine, wenn wir von so einem Mann reden, ohne vielleicht ins Detail zu gehen, aber ist das dann eigentlich ein Familienmensch mit Familie und Co.? Es ist für mich nämlich immer so weit weg, dann zu sagen, okay, ich habe doch eine Familie, warum macht man dann sowas? Aber ja,
also,
deine Reaktion zeigt schon, Conny, das ist deine andere Gedankenwelt, wo sich das dann abspielt. Aber wie ist es bei dem Angeklagten, bei dem Verurteilten, ist er verurteilt mittlerweile?
Ich kann aus dem Gericht sagen, er ist verheiratet, hat 2 Kinder und hat, wie gesagt, es ist für ihn auch sehr belastend und für seine Familie, hat der Anwalt gesagt. Ich habe das schon so oft gehabt, dass Angeklagte dann im Gerichtssaal, dass denen da möglicherweise erst klar wird, was sie auch ihrer Familie antun, weil viele haben eigene Kinder. Also wenn man hier von einer bürgerlichen Fassade spricht, das ist vielleicht ein bisschen gemein, sondern der ist ja wirklich richtig integriert da ins gesellschaftliche Leben. Ich möchte nicht in der Haut der Kinder von solchen Leuten stecken. Ich finde das ganz, ganz furchtbar.
Ich möchte auch nicht in der Haut der Partnerin stecken.
Ja.
Und so.
Ja.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also das Urteil ist gefallen, 1,5 Jahre Bewährung, Conny. Schmerzensgeld wird auch gezahlt werden müssen. Ne? Wie viel ist das?
Mehrere tausend Euro, will ich jetzt keine Summen nennen, weil ist der Neidfaktor gleich wieder da.
Also mehrere tausend Euro. Und Bettina, wie ist denn das im gesellschaftlichen Leben dann? Weil ich glaube, bei der Feuerwehr wird er ja wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein, oder?
Nee, da ist er auch ausgetreten. Ich weiß jetzt nicht genau den Zeitpunkt, aber aus der Feuerwehr ist er dann rausgegangen. Da ist er gar nicht mehr. Und beim Rettungsdienst ist er dann... Ob er gekündigt wurde, weiß ich nicht. Also der Rettungsdienst selbst sagt dazu nichts. Die Opfer finden das oder haben gesagt, dass er gegangen worden ist und noch eine tolle Abfindung bekommen habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das regt die natürlich auch massiv auf. Dass er nicht freigestellt worden ist, sofort als die ersten Vorwürfe da rauskamen, sondern dass immer nur so, ja, Unschuldsvermutung gilt und da gibt es einiges aufzuarbeiten, sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Rettungsdienst. Und bei der Feuerwehr hatte ich auch dann mal nachgefragt und also da hatte ich so das Gefühl, die reden sich komplett raus. Sie wussten von nichts und das glaube ich denen einfach nicht. Also in so einem kleinen Ort, da gibt es auch Gerüchte und weiß ich nicht. Conny, muss man dann solchen Gerüchten sofort nachgehen und muss man gucken oder
Bettina,
ist schwierig,
das ist,
ne?
Das ist dieses schreckliche Graufeld und jeder, es passiert ganz, ganz selten, aber es passiert, dass mal jemand zu Unrecht beschuldigt wird. Aber das sind natürlich die Fälle, die hängen bleiben. Ja, die bleiben 10 Jahre hängen. Und dann sagt man, ach, da müssen wir ja so ein bisschen vorsichtig sein oder so. Ja, man muss vorsichtig sein. Aber wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, was die Staatsanwältin vorgelesen hat. Die erste Anklage war tatsächlich 2009 bis 2012. Da waren es mehrere Fälle der Übergriffe in der Feuerwehr, dort in dem kleinen Ort, in der Tür, auf dem Weg zur Dusche, auf einen jungen Feuerwehrmann. Und also wie gesagt, mehrere Fälle. Und das ist einfach, also es ist ja nicht einmal, der hat mich mal komisch angeguckt oder so, sondern das war schon, der hat das ganz konkret beschrieben, zumindest ist es so. Also es war in der Fahrzeughalle. Der Angeklagte hat da auch selber ein bisschen was von sich gezeigt. Ich glaube schon, dass das das ist, was man so, naja, massiv nennt und dass es Anlass gegeben hätte, dem nachzugehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann sich dieser junge Mann, der inzwischen über 30 ist, offenbart hat. Da muss ich jetzt mich selber zurückhalten, weil das weiß ich nicht. Aber ich vermute, er hat es frühzeitig getan.
Der Mann war ja bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst. Und da hatte das Urteil und auch der ganze Prozess Folgen. Teils unglaubliche und die hören wir jetzt.
Also es sind ja ein paar Mitarbeiter beispielsweise jetzt bei dem Rettungsdienst zu anderen Rettungsdiensten gewechselt, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnten, sagen die.
Was ertragen konnten?
Der Umgang, also dass eben diesem damals mutmaßlichen Täter nicht nachgegangen wurde, also oder nicht ausreichend nachgegangen wurde und stattdessen diese Mitarbeiter so eine Art Maulkorb bekommen haben sollen. Und die dann irgendwann gegangen sind von selber oder über irgendwelche Abmahnungen aus irgendwelchen anderen Gründen. Ne? Also das ist ziemlich, naja, ein ziemliches Gewirr. Aber es bestätigt, also es wurde von mehreren Seiten bestätigt. Ne? Also ich habe jetzt nicht nur einen gesprochen von diesem ehemaligen Mitarbeitern des Rettungsdienstes, sondern schon mehrere und die das Gleiche gesagt haben. Die gesagt haben, wir durften über diese Fälle nicht reden, weil Unschuldsvermutung gelten soll. Und wenn wir es trotzdem gemacht haben, ist uns das so schwer gemacht worden auf der Arbeit, dass wir entweder von selber gegangen sind oder Abmahnungen bekommen haben aus irgendwelchen anderen Gründen. Weil wenn du was suchst, dann findest du ja auch was, um einen loszuwerden.
Conny?
Ja, ich weiß, habe ich selber nicht gehört, aber es ist eine Zeugin aus der damaligen Zeit, aus der Rettungswache gehört worden, die also auch gesprochen hat, dass es da persönliche Beziehungen gab, die sehr, sehr wichtig waren und die auch das Arbeitsklima beeinflusst haben.
Also das hat er dann doch nochmal, also das sind ja wirklich Ausmaße, die man, ja wahrscheinlich, klar, in solchen Strukturen, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, in solchen Strukturen, die dann, ja, solche Sachen dann, ich will nicht sagen befördern, aber eben, dass dann so ein Konstrukt entsteht, das ist eigentlich fast unglaublich, würde ich jetzt mal so sagen, aber ist halt so, ne? Oder ist das einfach zu platt gesagt?
Nö, ich glaube, es ist halt so, das ist total platt, aber das ist halt auch so, das ist halt auch das Schlimme.
Obwohl es dann irgendwelche Richtlinien gibt, wer sich wo bei wem melden soll, ne? Also so auf dem Papier gibt's das bestimmt.
Also Bettina, wir halten fest, du hast, da läuft noch, ein Prozess läuft auf jeden Fall noch, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, ich hoffe, also der Feuerwehrlandesverband und auch dieser Rettungsdienst haben jetzt gesagt, wir wollen Gespräche mit den Opfern. So, jetzt müssen die Opfer natürlich dann aber sich auch, wie auch immer, ob die das jetzt wollen, weiß ich nicht. Ne? Also ich hätte mir halt gewünscht, dass die viel eher auf diese Opfer zugehen und sagen, lasst uns darüber reden. Ne? Oder?
Ja.
Ja. Ja.
Und nicht erst, nachdem wir dann vielleicht recherchieren und dann so, ach Gott, das war vielleicht doch nicht so toll. Ne? Also,
das ist ja das Schlimme. Was wäre denn gewesen, wenn das gar nicht öffentlich gewesen wäre? Wenn das nicht öffentlich geworden wäre, dass der verurteilt worden wäre? Was wäre denn dann gewesen?
Dann wären sie froh gewesen, dass das nicht öffentlich wird.
Richtig. Und wer, also, das ist jetzt, entschuldige bitte Bettina, aber das ist halt auch so ein Grund, warum, ich werde ja immer gefragt, warum ich diesen ganzen Dreck öffentlich verbreite vom Gericht. Und das will doch eigentlich keiner hören und keiner wissen. Und in dem Fall ist es...
Ich habe dann auch so gedacht, verdammt nochmal, man muss doch diesen Opfern jetzt mal eine Stimme geben. Das gibt es doch nicht. Mir ist dann wirklich immer mal... Also ich habe dann so gedacht, das nimmt ja jetzt Ausmaße an, das ist ja Wahnsinn, weil sich immer mehr dann bei mir gemeldet hatten, die dann echt froh waren, dann auch mal darüber zu reden.
Ist natürlich auch ist natürlich selten, ne, dass Opfer
ganz
dann
selten mutige Opfer mutig sind. Trotz der Verurteilung mutige Opfer.
Also in dem Fall haben wir mit Ihnen gesprochen. Vielen Dank, Bettina, dass du da dich darum gekümmert hast, das recherchiert hast und heute mit uns geteilt hast. Danke dafür.
Sehr gerne.
Und Conny, wir sind am Ende der Folge mit einem außergewöhnlich, nicht diesmal mit einer etwas anderen Art der Folge, aber ich denke, spannende Einblicke, die da ins Gerichtswesen und das, was darüber hinaus passiert, heute gegeben wurden.
Das finde ich auch. Ich habe dir mit Interesse zugehört, Bettina.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bettina, mach's gut. Conny,
tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Wir hören uns alle 2 Wochen und zwar immer montags und immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage auch gerne nochmal unseren Hörtipp und zwar Wahlkreis Ost mit netten und gut informierten Kollegen mit Anja Meyer und Malte Pieper, die einen Blick darauf werfen, welche ostdeutschen Themen eine Rolle in der Bundespolitik spielen und wie die Themen aus dem Osten aufgegriffen werden. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.